Erschreckend gut.
Ungeheuer.
Geheuer. Erfolgreich.
Monsters
of Content Marketing.
Sie weiß, was wir meinen, was wir denken, wie wir ticken. Pia Frey ist die Macherin von Opinory. Ihre Tachos, auf denen man seine Meinung hinterlassen kann, kennt fast jeder, der im Internet unterwegs ist. Für Medien und Unternehmen hat Opinory die Tachonadel stets am Puls der Menschen. Wie Marken das nutzen können, erzählt uns die ausgebildete Journalistin in der neuen Ausgabe von Monsters of Content Marketing. Herzlich willkommen, Pia Frey.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Ausgabe der Monsters of Content Marketing. Und in den Wonderland Studios von Fischer Appelt Berlin begrüßen wir heute einen wundervollen Gast. Pia Frey ist da. Hi Pia.
Hallo.
Wir haben es im Intro ja schon gehört. Ihr Unternehmen kennt ihr alle. Opinory, ne? Die schönen Tachos, die ihr auf Medienseiten, zunehmend auch auf Unternehmensseiten findet und eure Meinung hinterlassen könnt. Ja, wenn ihr nicht die Kommentarspalten vollrotzen wollt, könnt ihr schön signifikant, prägnant und spielerisch da die Meinung abgeben.
Man kann auch beides machen.
Man kann auch beides machen, genau. Also erst da kurz ins Tacho gehen und da sich nochmal überlegen, was kann ich denn länger dazu zu Papier geben.
Genau.
Ja.
Gibt es tatsächlich auch einen messbaren Impact drauf? Also auf die Kommentarspalten-Frequenz.
Das heißt, es werden mehr Kommentare abgegeben, ja, seitdem das Tacho da ist?
Wenn der Tacho im Artikel ist, genau.
Oder der Tacho, sagt man ja, Entschuldigung.
Der, die das Tacho,
wenn der im Artikel ist. Das gibt also viele Leute, die es wirklich so machen.
Also wir stellen ja...
Aber ich nehme das den Tacho doch wahr, weil ich keine Zeit habe und deshalb schnell.
Das war die Grundidee, genau. Aber wir stellen ja Usern im Tacho Fragen.
Ja.
Und meistens, oder bei mir ist es zumindest so, dass sich meine Meinung eigentlich häufig erst dann formt, wenn mir eine Frage gestellt wird. Das heißt, glaube ich, dass der Effekt ist, dass wenn ich eine Frage gestellt bekommen habe, mich dazu positioniert habe,
ja,
dass mir dann klar, der ganze Senf da klar wird, den ich auch noch dazu abzugeben habe. Und der ergießt sich dann in der Kommentarspalte.
Hoffentlich produktiv.
Immer produktiv.
Oder wie viel Wutbürger geben bei euch im Tacho ihre Stimme ab? Könnt ihr auch nicht messen.
Können wir auch nicht messen. Und das, wir können schon sozusagen extremistische Tendenzen,
ja,
messen. Also wie viele Leute haben eine extreme Meinung und eine besonders polarisierende Meinung?
Sind die stärker
Meinung
geworden, die extremen Meinungen, laut euren Erkenntnissen?
Sind sie nicht.
Ah, das ist ja eine doch sehr weit verbreitete gefühlte Wahrnehmung, die ihr dann nicht belegen könnt.
Wir können aber sehen, auf welchen Themen die Meinungen besonders extrem sind und polarisieren. Und das sind interessanterweise ganz vorne Sport.
Okay.
Wo sozusagen, ja, auch immer sehr, also verschiedene diverse Audiences mit extremer Meinung unterwegs sind.
Ja.
Es sind natürlich Politik und es ist Automobilität.
Aber neuerdings, von wegen, wo die Grundsatzfrage gestellt wird.
Es werden einfach verschiedenste Grundsatzfragen von Diesel bis, ja, bis Tempolimit auf Automobilitätsthemen gestellt. Und die bewegen die Menschen sehr.
Was war denn eigentlich eure erfolgreichste Frage, wo man am meisten, wisst ihr doch bestimmt,
klar,
wo man am meisten Klicks drauf gekriegt hat? Also wo haben wir am meisten mitgemacht?
Wir messen sozusagen ja, also am erfolgreichsten ist höchste Klickzahl und die höchste Beteiligungsrate.
Ja.
Weil die Klickzahl selber können wir nicht beeinflussen. Wenn wir auf der Startseite von CNN sind, dann hat es natürlich irgendwie, hätte es jetzt sehr viele Klicks.
Okay.
Aber die höchste Frage mit den meisten Klicks und der größten Beteiligung war... die Lombardis, Pietro und Dingsda Lombardi, ob die wieder zusammenkommen, glaube ich.
Das war die All-Time-High.
Hat uns in unseren Relevanzbestrebungen,
Wahnsinn,
ein bisschen verletzt.
Auf welcher, ja, das ist wirklich interessant. Auf welcher, wie war das Ergebnis überhaupt?
Oh, ich weiß es nicht mehr. Es war aber sehr polarisierend.
Und auf welcher Seite war das dann?
Das war auf Bild. Ja, es war, ja, auf Bild.
Interessant.
Ja.
Also, da haben wir es, ja. Relevanz natürlich auch Thema für Opinory, aber die leichten, vermeintlich leichten Themen ziehen am stärksten da. Pia, wir haben, ja, wolltest du dazu noch, du atmetest eben, als wolltest du dazu noch
ich,
was
ich wollte
sagen.
Ich wollte nochmal widersprechen, sozusagen. Also wir sehen ja Relevanz einfach auf jedem Thema, auf dem sich eine Debatte abspielt.
Mhm.
Und man kann nicht sagen, dass auf den Entertainment-Themen unbedingt größere Debatten stattfinden. Es ist sozusagen im Volumen relativ ausgeglichen, aber das war der eine Evergreen.
Okay. Wir kommen gleich noch zu eurem Business. Wir haben mittlerweile Ende Januar. Das Ganze wurde aber schon etwas früher produziert. Und daher möchte ich nochmal auf Vorsätze zu sprechen kommen. Ja, Jahresvorsätze oft ein bisschen boring. Auch bei dir war es aber super interessant, was du für 2019 dir vorgenommen hast.
Die habe ich gesunderweise schon wieder vergessen.
Ja. Es war nicht pünktlich sein und gerade hier sehr sinnvoll, einfach mal doof drauf loslabern. Ja, bist du ja auch richtig, muss ich sagen. Hast du beides geschafft?
Pünktlich sein, das ist, ich schäme mich jetzt gerade ein bisschen.
Ja, du kamst auch bei uns zu spät, muss ich.
Ich war 6 Minuten zu spät.
Ja, das ist korrekt. Ab 6 Minuten ist ein Zug bei der Deutschen Bahn verspätet, also.
Ja, here we go. Nee, ich habe das mit dem pünktlich sein, habe ich im Januar total rigoros durchgezogen. Und es hat aber einen echten Kraftaufwand bedeutet, weil einfach sozusagen so diese 2 Minuten, die man noch sitzen bleibt, wenn dann eigentlich schon losgehen müsste, die zu bekämpfen, ist wahnsinnig schwer. Und ich habe das wieder so ein bisschen ich habe es ein bisschen schleifen lassen, muss ich sagen.
Also kann man sich nochmal vornehmen?
Kann man sich nochmal, ich weiß, es macht keinen Spaß.
Und doof drauf loslabern, hat das geklappt?
Ich glaube, da habe ich Fortschritte gemacht, ja.
Und weil du so viel doof drauf loslaberst, irgendwo bist du unpünktlich. Das ist natürlich beides sehr schlecht zu vereinen.
Korreliert. Nee, aber das mit dem Loslabern, das war sozusagen der Hintergrund davon war, dass ich... Das ist sozusagen, ich glaube, es ist auch ein bisschen so ein Frauending, sich selber immer sehr zu zensieren und sich selber zu fragen, ist das jetzt hier irgendwie richtig am Platz oder gehört das hier hin? Ja. Und das wollte ich ein bisschen reduzieren. Und das hat, glaube ich.
Also Männer machen sich weniger Gedanken darüber, was sie quatschen.
Also aus meiner nicht repräsentativen Umfeldstudie kann ich das bestätigen.
Ja, du kennst ja einige Menschen so. Von daher würde ich das schon fast als repräsentativ nehmen. Ja, muss ich mich ein bisschen zügeln. Was steht für 2020 auf deiner Vorsatzagenda?
Für 2020? Ich habe mich ehrlich gesagt auf einer persönlichen Ebene noch gar nicht so tief damit beschäftigt, was ich mir für mich selber vorgenommen habe. Aber wir haben uns intensiv damit beschäftigt, was wir uns mit Opinory vorgenommen haben.
Ja.
Bei Opinory kann man sagen, wir wollen erwachsen werden, kann man vielleicht sagen.
Aber auch, ja, es gibt aber ein bisschen...
Oder wir wollen.
Ist langweilig, oder?
Nee, überhaupt nicht. Es ist sozusagen ja so, dass wir jetzt gerade, so die letzten 4 Jahre waren wir sehr, so explorativ, experimentell unterwegs, ja, auf der Frage, was kann man mit unserem Grundtalent, User in Interaktion zu bringen, alles machen? Und welche Wege kann man da beschreiten? Und da haben wir wahnsinnig viel gelernt und sehr viele Potenziale entdeckt. Aber jetzt geht's im nächsten Jahr darum, einfach mal sozusagen unser Kernprodukt, was wir für Publisher und für Werbetreibende...
Also den Tacho.
Genau, den Tacho. Und wie wir damit Brands zum Beispiel ermöglichen, einen relevanten Kanal und Kontakt zu ihren Zielgruppen aufzubauen. Das wollen wir einfach nochmal auf ein nächstes Level heben.
Das ist aber eh euer Hauptanliegen, oder?
Das ist unser Hauptanliegen, aber es ist natürlich so, wenn dann irgendwie ein Kind mit vielen Talenten ist, was Opinory ist, würde ich sagen, dann kann man da einfach schnell in sehr viele Richtungen gleichzeitig laufen. Und das zum Beispiel als Lead-Generierungsmaschine, im Martech-Umfeld zum Beispiel, sehen, was man da machen kann. Und das,
ja, was kann ich mir genau vorstellen? Also kannst du es noch ein bisschen konkretisieren, was ihr da vorhabt?
Ja, was wir vorhaben, ist einfach sozusagen mit unserem Kampagnenprodukt, was es Brands ermöglicht, innerhalb unseres Verlagsumfeld mit ihren Zielgruppen in Kontakt zu treten, über diese Tachos, über die Fragen, die wir da uns stellen. Das wollen wir skalierbarer machen, also einfacher buchbar machen.
Also Brands dann gesponsert auf Verlagsseiten.
Genau. Also, ne? Wenn ich als Brands eine Kampagne laufen habe, zum Beispiel als, hier mit euch hatten wir neulich, Covestro, wollte Aufmerksamkeit darauf erhöhen.
Kunde von uns, deshalb nochmal kurz erklärt.
Genau, Kunde von euch, sehr nachhaltig orientiert, mit einem gar nicht so unkomplexen Produkt. Mit denen haben wir eine Kampagne gemacht, in der sie direkt Kundenkontakt aufbauen wollten, auf Themen, zu denen sie sich positioniert haben, was in dem Fall Windenergie war und Plastik. Und da haben wir sozusagen Fragen formuliert, die da wären, glauben Sie, dass Plastik noch eine Zukunft hat oder welche Hoffnung haben Sie in Windenergie? Und diese Fragen platzieren wir in unserem Verlagsumfeld in Artikeln, die damit im Zusammenhang stehen. Also zum Beispiel ein Artikel auf FAZ, der um die Potenziale und Risiken von Windenergie geht.
Das heißt auch ein super Zielgruppenmatch dann.
Genau. Kontextuell basiert in die richtigen Artikel gespielt.
Und Covestro kann daraus Schlüsse ziehen?
Covestro kann daraus
Meinungen.
Genau, bekommt sozusagen so segmentierte Profildaten von ihren Zielgruppen, die sie dann wiederum auch weiterverwenden können für Social Media, für eigene weitere Kampagnenplanung. Also es ist häufig am Start einer Kampagne, um da einfach ein Blitzlicht zu bekommen. Wie denken denn die Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, die damit sozusagen potenzielle Zielgruppen sind, wie denken sie zu dem Thema? Und das wird weiterverwendet. Da kann aber auch sozusagen selbstverständlich GDPR und Anonymitätskonformität Plattformen da Tracking genau, und Pixel gesetzt werden. Und ja. da,
aber die Daten sammelt ihr ein, nicht die Verlagsseite in dem Fall.
Das
die ja
wir.
Auch, weil erstmal muss der Mensch ja auf die Seite gehen, ja. Aber dann, wenn er auf euer Tool klickt, dann landet sie direkt bei euch.
Wir sind so da die Schnittstelle, Kontakt. Genau. Wir ja. spielen euch wiederum dann die Daten, euren Kunden die Daten mhm. zu und wir spielen Verlagen auf ihren eigenen Polls die Fragen zu.
Der Fall Covestro ist ja ganz interessant. Da habt ihr mit dem Unternehmen, ich weiß da ehrlich gesagt gar nicht, inwieweit Fischer-Appelt da in einer Koordination direkt beteiligt war, aber anyway, mit dem Unternehmen was ausgearbeitet, was genau. strategisch ist. Wie ist das denn, wenn ich mal einen Schritt zurückgehe, bei Medien, die ja stark euren Tacho einsetzen? Kommen da die Medien mit Wünschen auf euch zu an Fragen? Habt ihr ein Set von aktuellen Fragen, wo ich jeden Tag überlege, was können wir heute anbieten, was ist in der Diskussion? Wie ist das Zusammenspiel? Wer macht da den ersten Schritt? Ja, das könntest du vielleicht mal erläutern.
Also wir haben eine Redaktion, die unsere Verlagspartner dabei unterstützt, diese Fragen in die Artikel zu spielen und da immer sozusagen so ein Basisset von 10, 12 Fragen pro Tag bereitstellt, die einfach dann mit einem Embed Link von einem produzierenden Redakteur in den Artikel gehoben werden kann. Da, wo wir sozusagen aber die größere Musik und die so Skalierungseffekte herkommen, ist von unserem Distributionssystem, wo dieses Set von Fragen, das eine Redaktion entweder selber erstellt oder von uns bereitgestellt bekommt, über einen Algorithmus in kontextuell passende Artikel spielt. Das heißt, der Schritt eines Redakteurs, einen Embed-Code Copy-Paste in Artikel zu heben, ist, den nehmen wir einer Redaktion ab und distribuieren automatisch unter sozusagen der vollen Kontrolle und mit Kontrolle unsererseits und Kontrolle der Redaktion, damit da kein Quatsch gematcht wird.
Also das macht ihr. Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ich habe euer Tool als Redakteur, mir fällt eine Frage ein und dann baue ich es schnell selber.
Das kannst du machen und okay. das ist teilweise auch punktuell ist das auch sehr sinnvoll,
ja.
wenn es sozusagen um eine sehr spezifische ja. Frage geht oder um ein gezieltes Erkenntnisinteresse bei den Lesern. Da macht das dann total Sinn. Aber wenn es mir als Redaktion darum geht, dass ich damit ein relevantes Volumen von Abos generieren möchte oder damit richtig Umsatz machen möchte, dann braucht man einfach sozusagen ein größeres Volumen von Polls, die in Artikel gespielt werden und das übernimmt unsere Maschine.
Wie viele Kunden habt ihr mittlerweile?
Oh Gott, viele. Ich glaube so 160 vielleicht.
Und die gängigen Websites, die großen, alle dabei?
Genau, also in Deutschland hat das
eine ziemlich große... Also News-Sites erstmal.
News-Sites aber auch so, auch nischiger, auch sozusagen, also auf alles von Brigitte bis Lokalzeitung sind oder irgendwelche Tech-Portale. Also es ist relativ breit. Was und auch uns hilft natürlich sozusagen dann für unsere Unternehmenskunden, die richtigen Zielgruppen und die richtigen Nischen zu erreichen.
Ja, Unternehmen dabei, Covestro hast du gesagt, Deutsche Bahn macht er auch. Wer ist denn noch so? Kannst du noch ein paar Cases
ja, sagen? Ja, alles von irgendwie SAP zum Beispiel ist relativ lange schon dabei. Aber auch so Produkte wie Nicorette zum Beispiel.
Also schon auch speziellere Sachen. Weil
absolut.
SAP hat ja nun kein Produkt, keine Thematik, die jetzt unbedingt im Consumer-Fokus und breiten Fokus ist. Ne?
SAPs Kampagnenziele waren da einerseits Nachhaltigkeitsthemen, die wir mit ihnen gemacht haben, wo auch, noch Aufmerksamkeit okay. Generiert werden sollte. Oder Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Themen. Also wie zufrieden sind sie am Arbeitsplatz? Was ist ihnen wichtig bei der Arbeit? Oder
also schon dann Employer-Branding und Konsumentenansprache. Ihr seid jetzt nicht so auf Fachseiten, sag ich mal so ein Beispiel Absatzwirtschaft oder so, wo B2B-Kommunikation ja stattfindet, da seid ihr jetzt weniger im Einsatz.
Wir gehen schon
oder?
In ganz schöne Nischen rein. Also jetzt nicht gerade Absatzwirtschaft, aber also vor allem, wenn es sozusagen um komplexere Tech-Umfelder geht, da sind wir ganz gut aufgestellt. Also was Heise oder in USA sind auch einige Mac oder sowas, die kennt man hier gar nicht.
Mhm. Auf eurer Website steht uns ja noch...
Wir müssen noch zu den Vorsätzen zurückkommen.
Nein, wir kommen noch zu den Vorsätzen, da habe ich nämlich noch was. Aber jetzt ist das Konzept so, dass wir anknüpfen an diese Covestro-Idee. Auf eurer Website steht, und das finde ich sympathisch vollmundig, muss ich sagen, dass ihr das Content-Marketing revolutioniert habt. Das ist ja mal ein Anspruch, muss ich sagen. War mir so jetzt offen gesagt noch gar nicht aufgefallen, diese Revolution. Bezieht sich das auf Fälle wie genannten Covestro-Case oder wie habt ihr, worin siehst du die Revolution?
Also erstmal zu diesem Satz, der ist glaube ich als erstes von OMR gefallen, die haben einen Artikel über uns gemacht. Opinory revolutioniert Opinory das Content-Marketing? Fragezeichen, selbstverständlich ja.
Okay, wie haben die das gemeint, müsste man dann ja fragen.
Die haben dazu ein großes Ja gesagt und das haben wir dann vollmundig übernommen. Also ich glaube die Revolution dabei oder das, was wir neu gedacht und neu gemacht haben, ist ein neues Momentum zu kreieren, in dem ich als Werbetreibender oder als Content-Marketeer mit einer Zielgruppe in Kontakt trete. Und das haben wir eben in eine Form gebracht, die interaktionsgetrieben ist, die Engagement-getrieben ist. Und Engagement definieren wir als, ich stelle einem User eine Frage und der positioniert sich dazu, was sozusagen eine sehr nachhaltige Form ist, einen User-Kontakt herzustellen. Und das haben wir in eine Form gebracht, die skalierbar ist und die über ein sehr großes Netzwerk gespielt werden kann und damit sozusagen ja, eine neue Art von Zielgruppenkontakt hergestellt hat.
Also wo die Interaktion viel stärker und viel direkter und auch schneller stattfindet als zuvor über euer Tool. Ne?
Genau, wo wir aber noch schneller werden wollen.
Okay, wie das dann? Das ist eines eurer Ziele für 2020?
Also was für 2020 ist eins unserer Ziele, das klingt gar nicht so spannend, aber sozusagen wir wollen einfach den Aufwand minimieren, den ich als Werbetreibender habe, wenn ich mit Opinory eine Kampagne schalten möchte.
Und da gibt's, ist der bislang noch zu hoch?
Der ist sozusagen, ja, in meinen Augen ist der noch zu hoch. Ja. Also sozusagen... Da sind einfach auch viele Beratungsleistungen und Absprachen mit drin, aber das muss schneller und einfacher werden.
Wenn jetzt heute als sag ich mal Fischer Appelt oder Dirk Benning auf Inc. will ich mit euch was machen, wenn es die gäbe, ja, wie lange dauert das, bis ihr dann was aufgesetzt habt, was auf irgendeiner Medienseite zum Beispiel stattfindet?
Es kommt
oder
drauf
auf meine
an, wie,
eigenen?
Es kommt darauf an, wie spezifisch deine eigenen Vorstellungen sind. Wir wollen es jetzt auf dem Aufwandsvolumen von paar Minuten runterbringen.
Okay.
Jetzt ist das in der Regel sind das noch irgendwie so 2-3 Tage, wo da Abstimmungsrunden drin sind. Und das
haben denn Unternehmen und Marken so eine Eile? Ich habe mir oft gleich der Fall zu sein.
Nee, in der Regel hat man als Startup natürlich immer eine größere Eile als ein gewachsenes Unternehmen. Aber damit wir einfach mehr Kunden bedienen können, also wollen wir den Aufwand reduzieren. Aber das noch Spannendere ist, glaube ich, sozusagen, wir wollen die Performance weiter verbessern. Das heißt, wir haben damit eine neue Währung geschaffen. Ne? Also sozusagen die Währung Engagement, wie viele User hast du auf deinem Content engaged? Und was wir da, den nächsten Schritt, den wir da machen wollen, ist das noch besser in den Metriken und Analytics eines Werbetreibenden sichtbar und messbar machen.
Wir haben ja eben über Pietro Lombardi gesprochen und so eine Lady. was war denn?
Wie hieß die Lady nochmal? Sandra?
Mann, das ist peinlich, das wusste ich eigentlich. Ich wäre ja früher bei Bild gewesen. Da muss man das
ich muss das doch auch wissen.
Sarah, glaube ich. Nee.
Sarah Lombardi? Ich glaube
Lars. Sarah. Sarah.
Sarah, ja.
Hoffe ich, stimmt das jetzt. Aber es ist auch nicht unser Thema, muss man sagen. Wir sind kein Celebrity-Podcast. was ist denn, ich will gar nicht nach dem einzelnen Case fragen, aber fehlt nach Zahlen. Wenn es richtig gut läuft bei so einem Firmenfall, bei so einem Marken, bei so einer Markenumfrage, bei so einer werblichen Umfeld, wie viele Leute machen da mit?
Wie viele da mitmachen, hängt von dir ab. Wenn die Dirk Benninghoff Inc. sagt, ich möchte 40.000
User
erreichen.
Ja, was ist
erreichen?
So ein Peak, sag ich mal? Was ist so ein Peak gewesen? Richtig großvolumige Firmengeschichte.
Ach, ich glaube, wir machen in der Regel sozusagen gut 40.000, 60.000. Aber was wir, was noch spannender ist, ist sozusagen das Verhältnis, in dem User mitmachen. Das spricht sozusagen dafür, für so die Qualität der Kundenansprache, die wir haben. Mhm. Nämlich, wenn du einfach mal eine normale Ad nimmst, eine Display-Ad, die im Artikel hängt, dann ist das ja ein geringster Prozentteil von Usern, die da absichtlich draufklicken auf diese Ad.
Ja.
Und da ist bei uns Musik in einer anderen Lautstärke drin, weil wir bei uns in der Regel 5-13% der User da mitmachen. Also das bedeutet, dass die Relevanz, in der ich mit einem Kunden in Kontakt trete, eine ganz andere ist als in einer klassischen Werbeform.
Wie haben sich da die Gewichtungen verschoben? Wird Content Marketing, also eure Arbeiten für Marken und Unternehmen zunehmend wichtiger gegenüber dem Mediengeschäft, was ja, glaube ich, soweit ich das richtig noch im Rückblick habe, euer Kerngeschäft ist?
Das funktioniert ja nur Hand in Hand. Ne? Also ich würde sagen, unsere Stakeholder sind eine heilige Dreifaltigkeit aus Marken, aus Publishern und aus Usern. Am Ende ist es sozusagen, hängt es davon ab, ob ein User uns relevant findet, die Frage, mit der wir ihn adressieren, relevant findet. Mhm. Und deswegen geht ein Teil unserer Optimierungsarbeit auch immer zum User.
Also die Markenfragen, die Unternehmensaufträge machen am meisten Sinn in Medienumfeldern, also auf News-Sites, weil da der Traffic hoch ist. Wenn ich jetzt selber auf meiner eigenen Website... Geht's ja auch.
Gibt's auch.
Eigenes Content-Marketing auf meinem Content-Hub als Unternehmen, auch da binde ich eure Fragen ein. da ist dann, wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich der Traffic aber nicht so hoch.
Der Traffic ist dann nicht so hoch, aber das Potenzial, was da drin liegt, ist sozusagen in der höheren Loyalität, die ich durch diesen Direktdialog mit meinen Usern aufbauen kann. Und aber sozusagen der Großteil unseres Fokuses geht im nächsten Jahr oder geht jetzt hier in 2020 auf dieses Kampagnengeschäft, auf sozusagen die Distribution relevanter Fragen ins richtige Umfeld und User von dort aus dem Interaktionsmoment zum Beispiel auf deine eigene Seite wieder zurückzubringen.
Also Markengeschäft wird wichtiger für euch gegenüber Medien. Muss man sehen, sind auch Realitäten, die sich
da... Nee, das ist tatsächlich, also sagen, ja, da geht so ein großer Teil unserer Produktarbeit hin, aber das Ganze funktioniert ja nicht ohne die Medien. Und deswegen ist auf der Medienseite ist aber sozusagen jetzt unser Fokus auch verstärkt, dass wir viele gute Sachen machen, aber Redaktionen und Verlagen auch teilweise noch helfen müssen, das auf die richtige Art zu nutzen. Also wenn wir für einen Spiegel ein sehr relevanter Generierer von Abos sind, weil wir User nach der Abstimmung in einem sehr attraktiven Moment mit einem Abo-Angebot ansprechen, dann ist da ein Fokus unserer Arbeit, das noch besser zu implementieren in einer Organisation.
Ja. Sarah Engel hieß sie. Heißt sie übrigens, die Ex von
Sarah Engel. Sarah.
Pietro Lombardi. Das noch mal kurz hier eingespielt.
Hast du gerade in deinem Kopf gegoogelt?
Habe ich in meinem Kopf gegoogelt. Dauert ein bisschen länger auf, bis man das findet. Ich war ja schon auf ein, zwei auf Ansprüche von euch eingegangen, zum Beispiel Content Marketing revolutionieren. Ein weiterer großer Anspruch von Opinory war, ihr wollt die Beziehung zwischen Medien, Newsrooms und...
Kann ich auch was zum Content Marketing revolutionieren sagen?
Ja.
Cool. Also ein wichtiger Teil davon ist ja auch, über welche Kanäle und über welche Wege ich meine Zielgruppen erreiche. Und da ist ja einfach so, gehen viele Budgets in Social Media, in Facebook etc., weil die einfach sehr gut da drin sind, eine Beziehung mit einem User aufzubauen und zu halten. Was wir aber geschafft haben, ist sozusagen ein Kanal zum User, der auf Verlagsseiten stattfindet, aber da in einem Umfeld, was sonst so nicht besetzt werden kann. Das heißt, ich mit meiner Covestro-Frage finde da nicht irgendwo am Ende des Artikels oder auf irgendeinem Seitenbanner statt, sondern als Teil des Artikels.
Ja.
Und habe damit sozusagen...
Als starkes, interaktives Content-Piece, wenn man so will.
Ja, ja? Genau.
Also anstatt einer Bilderstrecke oder dem eigenen Voting... Von der Redaktion, was es ja auch gibt, ja, nein oder so,
genau.
Dann halt das. Ne, klar.
Und diese Platzierung und diese User, die ich damit erreiche, die sind tatsächlich relevant für viele unserer Kunden.
Kurz zurück, weiter zu Medien. Was ich fragen wollte, die Beziehung zwischen Newsrooms und oder Medien und Usern wolltet ihr verbessern. Das war ein großer Anspruch.
Ja.
Das hast du, glaube ich, auch, das hat dich ein bisschen gestört an der journalistischen Arbeit. Wenn ich das richtig interpretiere, deine Aussagen, die du über dein Volontariat und so getroffen hast. Ist das aus deiner Sicht so ein Hauptproblem für Medien?
Glaube ich absolut. Also ich finde sozusagen überraschend, wie wenig Nähe zwischen Redaktion und Lesern in der Regel besteht und was da für ein sozusagen, was da auch für Entfremdung tatsächlich sogar vermehrt stattfindet. Und wenn ich mir überlege, dass ich...
Obwohl ich ja als News durch das Internet viel mehr weiß, was die Leute wollen.
Man weiß eigentlich mehr. Man hat auch viel mehr Direktkontakt als mit einem anderen Produkt. Also wenn ich, keine Ahnung, T-Shirts verkaufe, dann bin ich von meinen Kunden sehr viel weiter weg als ein Medium, was seine User direkt vor der Nase hat, konstant. Aber ich glaube, wahrscheinlich auch aus einer Print-Historie heraus ist da in vielen Redaktionen eher noch so ein Elfenbeinturm-Verständnis gegeben, wo zwar irgendwie mit viel Interesse auf Dashboards und Metriken geguckt wird, aber eine Grundvoraussetzung noch nicht gegeben ist, nämlich echtes Interesse an Lesern, denen zuhören zu wollen. Und diesen Direktkontakt, da gibt es verschiedene Wege und Mittel zu. Das reicht von irgendwie Fokusgruppen, die sich vermehrt in Redaktionen durchsetzen, wo Leser in einen fensterlosen Raum gebracht werden und Fragen gestellt werden, bis zu Kommentarspalten.
Wollte ich gerade sagen, kann ich nicht durch vernünftiges Community-Management, was oft leider etwas stiefmütterlich behandelt wird aus meiner Sicht, also durch Moderation in Kommentarspalten intensivere Bindung zum Leser aufbauen, zumindest zu den Power-Usern, als über euer Tacho?
Das finde ich unersetzlich. Sozusagen der Fokus auf die Kommentarspalte, der ist, also der muss größer werden, weil ich da natürlich in Interaktion stehe mit krassen, loyalen Usern, auch wenn die ziemlich grumpy teilweise sind die ja sehr, sehr, sehr nah dran, wenn sie sich die Zeit nehmen, einen Kommentar zu schreiben. Aber es sind in der Regel nur unter 2% von Usern, die sich da drin beteiligen. Was ist mit den anderen 98%, die passiv über eine Seite scrollen und wieder weg sind? Wenn man das mal mit einer Social Media Experience vergleicht, da bin ich als User ja konstant am Liken, am Kommentieren, am Teilen. Und da ist die User Experience auf einer klassischen Content-Seite absolut statisch. Und da war unser Anspruch, ein anderes Level an Austausch zu schaffen, an Interaktion.
War euer Anspruch.
Ist unser Anspruch.
Würdest du sagen, seid ihr da schon vorangekommen oder die Verlage durch eure Hilfe vorangekommen?
Also wir sind sozusagen, wenn man das in Zahlen sieht, wahnsinnig vorangekommen. Wenn man sagt, irgendwie, wir haben irgendwie im Monat 25 Millionen User, die sich da beteiligen, ist das wahnsinnig viel. Und das sind User, die sich vorher nicht beteiligt haben. Mhm. Sozusagen eine stille Masse. Auf den Raten und also auf dem Level, auf dem sie es tun, mit irgendwie 13% Engagement-Rate, ist das auch wahnsinnig viel. Aber wo wir auch dieses Jahr besser werden wollen, ist, das nochmal in einem Newsroom anders zu implementieren. Wir machen das ja für eine Redaktion sehr niedrigschwellig. Die muss im Grunde nichts machen. Da kann unser Skript drüber laufen. Die Fragen müssen einmal angeguckt werden und dann funktioniert das Ganze von alleine. Aber damit verändert sich noch nicht ein Mindset, was sich in meinen Augen in Redaktionen verändern muss, in Sachen User-Zentriertheit und User-Nähe. Mhm. Manche machen das total gut. Die Times of London zum Beispiel, die sind genial da drin. Die haben sozusagen von einem alten Redaktionshirschen über 50 bis zu einem produzierenden Volontär eine absolute Zentriertheit auf die Leser und eine andere Qualität von Einbeziehung der Leser, als ich das von anderen Seiten kenne.
Schließt sich das denn auch in der Berichterstattung nieder, aus deiner Sicht, dass man auf Themen und auf sogar vielleicht auch Vorschläge von Lesern reagiert?
Ja, die Frage wird oft gestellt, sollen wir denn an unseren Leser nach dem Mund schreiben? Nee, natürlich nicht, überhaupt nicht. Aber man sollte sich bewusst sein, was diese Meinungsprofile sind, die ich da bediene. Also wenn meine User einfach, die Times zum Beispiel hat extrem diverse User auf der Seite, was Brexit angeht.
Ja.
Total, also variierende Meinungen. Und das ist wichtig für die Berichterstattung, zu wissen, wie ticken die denn dazu. Aber es geht auch darum, einfach sozusagen die Intuition zu schärfen. Wer sind die? Wer sind die? Und es geht darum, auch vermehrt mit seinen Usern Geschichten zu erzählen, nicht nur für die. Das macht die Times zum Beispiel auch sehr gut. Die veröffentlicht ständig oder regelmäßig Artikel zu großen Debattenthemen, Readers, Votes und sagen da, was in den Kommentarspalten steht, was zum Beispiel ein Opinory-Meinungstrend ist und was sie aus Direktinterviews rausbekommen.
Da können deutsche Medien noch mehr machen, eure Ergebnisse noch mehr nutzen.
Absolut.
Ja, und damit fährt auch Loyalität, Markentreue ist im Medienbereich ein Riesenthema.
Ja.
Ja, denn wenn ich über Facebook oder Google konsumiere, baue ich die kaum auf zu einem Medium. Ist euer Tool da auch dazu geschaffen, sozusagen wieder eine Markentreue zu erhöhen?
Das ist genau die Idee. Die Idee ist sozusagen über eine skalierbare Interaktion auf meiner Seite einen engeren Draht zu denen herzustellen. Und das zeigt sich einerseits in Konvertierungsraten, in ganz simplen Artikelmetriken, wie lange sind die User auf der Seite, wie viel bouncen die, wie viel teilen die und so weiter. Und da sind wir stark auf diesen ganzen KPIs. Wo wir noch besser werden wollen, ist sozusagen das in die Köpfe der Redaktionen zurückzutragen.
Das heißt, da braucht ihr auch Aufklärungsarbeit, macht ihr dann auch ein Stück weit.
Ja.
Dann.
Ja.
Ja. Seid ihr viel in Redaktionen auch? Du
ja, schon.
Kollegen?
Also ich weniger als meine Kollegen, aber ich auch.
Da du bei Axel Springer viel, aufgrund der alten Verbindung, oder?
Jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so viel tatsächlich, weil ich war auch viel in den USA.
Ja, kommen wir auch noch zu. Dein Leben in zwei Städten sozusagen. Und bei Axel Springer hat man ja auch derzeit andere Sachen zu tun. Stichwort USA, KKA, sicherlich auch ein gutes. Wie sieht's denn da bei Marken aus, was das Verständnis zum Konsumenten angeht? Sprechen wir bei uns in der Branche natürlich viel drüber, ja? Wie nah sind die Leute, abgesehen von Verkaufszahlen, an ihren Kunden dran, die Marken?
Im Vergleich zur Redaktion deutlich näher.
Ja. Bitte?
Im Vergleich zur Redaktion viel näher. Viel zentrierter und viel interessierter daran, wer sind meine Zielgruppen, was denken
die. Ist aber auch eine kulturelle Sache. Ich würde mal unterstellen, dass die Redakteure, zumindest vor dem Internet, das überhaupt nicht interessiert hat. Die meisten. Wer der Leser ist und was er will. Ja, Hauptsache, ich habe meine eigenen Sachen rausgehauen und darüber geschrieben und recherchiert, was ich für wichtig halte.
Ja. Ja.
Das war bei Marken, die ja seit jeher viel mehr auf Absatz oder Umsatz gehen, als Redakteure natürlich schon.
Das muss eine Redaktion lernen, genau. Und da haben Marken eine ganz andere Historie.
Was war denn, nochmal auf einzelne Umfrageergebnisse, was war das Ergebnis eines Tachos von euch, einer Umfrage von euch, das sie am meisten umgehauen hat? Hast du da noch?
Gute Frage, lass mich mal ganz kurz überlegen. Also ich bin regelmäßig überrascht. Ich bin auch regelmäßig überrascht, wenn ich mir sozusagen, ich habe so mittlerweile ein ganz gutes Gefühl, wie User tendenziell auf einzelnen Seiten ticken. Also wie werden die auf Focus abstimmen versus wie werden die auf FAZ abstimmen. Ich kann immer ganz gut raten, wo die Nadel hinfällt. Aber auch da werde ich regelmäßig überrascht. Zum Beispiel war ich sehr überrascht, jetzt Brexit haben wir ja einmal angesprochen, bei einer Brexit-Umfrage in deutschen Medien, wo erstaunlich viele Leser, auch auf sozusagen so Portalen wie Spiegel Online, da ein Brexit befürwortet haben, was mich
mittlerweile, jetzt.
Das ist eine Weile her schon.
Okay.
Da war sozusagen noch nicht diese Brexit-Müdigkeit in dem Umfang.
Ja, weil die spürt
da
bei mir selber auch, dass man denkt, jetzt geht halt.
Genau. Nee, das war davor.
Ach, vorher schon.
Das war davor. Aha. Und das hat überhaupt nicht meine Erwartungen besprochen. Auch eben auf so Portalen wie Wirtschaftswoche oder sowas.
Das ist doch überraschend.
Das fand ich irritierend und überraschend. Ansonsten, ich lasse mich, ehrlich gesagt, das ist nicht so cool. Ich lasse mich aber tendenziell lieber bestätigen als überraschen in meinem Hobby zu wissen.
Ja, kann man sich ja nicht immer aussuchen, ob die Meinung einen jetzt bestätigt oder überrascht.
Das
oder?
Stimmt, das kann man sich nicht immer aussuchen. Wenn mir noch ein besseres Beispiel einfällt, was
Überraschung angeht. Macht ihr auch mal so Wetten im Büro eigentlich? Das geht so und so aus. Ich setze darauf, wir könnten mal ein gutes Inhouse-Business aufziehen, ja?
Innerhalb des Redaktionsteams passiert das auf jeden Fall, ja.
Ich habe schon am Anfang gesagt, Meinung ist King. Du kannst die empörte Gesellschaft an euren Umfragen nicht unbedingt ablesen, aber zumindest müsst ihr euch diese neue Meinungsfreudigkeit, die ich sehe, auch in Medien selber und bei den Leuten ja entgegenkommen mit wachsenden Klickraten auf eure Tachos. Ist dem so oder wie entwickelt sich das?
Da sehen wir keine Entwicklung aus den letzten 5 Jahren, dass die Meinungen stärker geworden sind und mehr Leute abstimmen.
Das ist nicht mehr, okay.
Ist stabil. Ist sozusagen stabil, bei manchen 20%, bei manchen 13%, bei manchen 5%.
Ja.
Aber wo wir Unterschiede sehen, ist zwischen unseren Märkten. Also wir operieren ja hauptsächlich in Deutschland, UK und USA.
Ja.
Und Großbritannien hat überdurchschnittlich hohe Engagement-Beteiligungsraten. Die sind so ein bisschen über...
Steigen die oder ist das seit jeher auf einem hohen Level einfach anders als in Deutschland?
Na, wir sind da noch nicht so lange unterwegs. Also wir haben da angefangen ungefähr zu Brexit-Zeiten.
Ja.
Also interessant wäre es ja zu sehen, wie es vorher war versus nach Brexit. Das können wir aber gar nicht sagen, weil wir da noch nicht waren. Das ist aber in den letzten 3 Jahren stabil hoch geblieben. Gleichzeitig ist in den USA vergleichsweise niedriger als in Deutschland und UK. Und hat es verschiedene Tests und Hypothesen gegeben, warum das der Fall ist, dass sie so spürbar niedriger sind. Die eine Hypothese, die ich habe, die sich aber nicht irgendwie datengetrieben bestätigen lässt, ist, dass die Art von Interaktion, die wir bieten, wo ich als User, als abstimmender User ja nur ein kleines Pünktchen auf einer Grafik bin, aber nicht identifizierbar, dass das weniger dem amerikanischen Mindset entspricht, wo Leute ja sehr, sehr, sehr expressiv sind mit ihrer Stellungnahme. Also wenn man sich eine Facebook-Timeline oder sowas anguckt, dann sind Amerikaner, schreiben da ja Sachen und exponieren sich da auf einem Level, was man in Europa eigentlich nicht kennt. Und ich glaube, dass sozusagen so diese Anonymität und dieses Tempo der Stellungnahme für Amerikaner einfach auf eine andere Art attraktiv ist als für Europäer.
Du hast das internationale Geschäft von euch schon angesprochen. Erzähl mal generell noch ein paar Takte für Leute draußen, die euer Unternehmen noch nicht ganz so kennen und die Marco Pirno noch nicht ganz so kennen, zum Unternehmen. Ihr seid ja stark gewachsen in letzter Zeit, auch mitarbeitermäßig gerade, seid hier in Berlin nach Kreuzberg gezogen von Mitte. Was hat sich so getan bei euch? Auf welchen Märkten seid ihr aktiv? Du hast schon die 3 genannt, glaube ich.
Genau, und sozusagen das ist, also marktseitig sind das unsere Kernmärkte, zumindest was Publisher angeht. Dann gibt es aber natürlich sozusagen Satelliten, die dazu wachsen, wie gerade sind 2 australische Publisher live gegangen, in Indien haben wir 2, in Rumänien.
Wie erreicht ihr die? Ihr seid ja nicht so groß, dass ihr jetzt überall Offices habt.
Die schreiben uns selber, nee, genau. Also und da, das ist auch so ein Teil aus dem letzten Jahr, da haben wir sozusagen nochmal uns sehr stark in die Augen geguckt und gesagt, was machen wir eigentlich und was machen wir gut und haben in dem Kontext auch nochmal wie so ein Baum, der jetzt über die letzten 4 Jahre in ganz viele Richtungen gewachsen ist, auch nochmal richtig gestutzt und uns fokussiert auf, okay, Publisher-Geschäft, auf Kampagnengeschäft und das jetzt erstmal gucken wir uns in diesem Jahr vor allem auf den Kernmarkt Deutschland an. Das heißt, dass wir unser Wachstum, was irgendwie sehr, sehr schnell ging in den letzten 2 Jahren, nochmal ein bisschen korrigiert haben und jetzt gerade gar
nicht.
Wie
viele Leute arbeiten bei euch?
Es sind jetzt 42 Festangestellte. Und
ach so.
Da haben wir sozusagen, das war auch so ein Erwachsenwerdeschritt, den wir letztes Jahr gemacht haben. Dass wir
also
da
ein bisschen konsolidiert.
Genau,
quasi.
Genau. Einfach mit dem Ziel, dass wir können nicht. Also wir müssen eine Sache richtig gut machen, damit wir funktionieren. Und da in dem Kontext haben wir uns.
Ist euer Gebäude jetzt schon zu groß?
In Kreuzberg,
oder?
Nee. Aber sozusagen ist es, wir waren hier vorher bei euch um die Ecke.
Ja.
Und das ist deutlich zu klein geworden und wäre immer noch deutlich zu klein.
Ja, stimmt, das war recht lauschig.
Aber es ist sozusagen, das ist ja auch für dich so eine Eigenschaft von irgendwie so diesen, wahrscheinlich ist das sehr Startup-typisch, aber das ist schon, ich finde das schon manchmal anspruchsvoll, in meinem Gehirn zu verarbeiten, wie schnell sich das alles entwickelt. Also wie viele Tempowechsel es da gibt und wie häufig man sich sozusagen einmal besinnen muss und überlegen muss, okay, wo stehen wir und wo wollen wir jetzt hin? Bei uns ist das jetzt, let's make this proof, dass das, was das Kerngeschäft, was wir haben, profitabel und nachhaltig erfolgreich ist, um dann auch darauf wieder neue Geschäftsmodelle aufsetzen zu können.
Wie seid ihr eigentlich finanziert?
Wir haben angefangen auf einem ganz experimentellen Level, wo wir einfach bootstrapped haben und uns aus eigenen Umsätzen finanziert haben. Das haben wir so 1,5 Jahre gemacht. Das war sozusagen ohne Businessplan, einfach nur mal loslaufen und gucken.
Ja, du musst es ja erstmal ein paar Leute einstellen. Da habt ihr euer Geld dann reingebracht.
Da haben wir obwohl ich als Volontärin bei Axel Springer jetzt nicht übergelaufen bin vor Geld.
Du hast das Unternehmen mit deinem Bruder gegründet.
Genau.
Und mit Max?
Max Meran, genau.
Der war auch Mitgründer oder kam der dann?
Der kam dann dazu, als wir sozusagen
diese... Der Bruder ist Cornelius, das möchte ich nochmal eben hier erklären.
Genau, Cornelius Frei. Nicht mein Mann, was manchmal fälschlich angenommen wird.
Gut, haben wir das auch nochmal klar gemacht. Wichtig.
Und Max Meran. Genau, Max ist dazu gekommen, als wir aus dieser experimentellen Bootstrapping-Phase rausgekommen sind.
Bootstrapping, muss ich jetzt mal auch für Leute draußen, die es vielleicht nicht kennen, aus eigenen Umsätzen generieren.
Genau, genau. Und als wir da einfach echtes Potenzial gesehen haben, einfach in unserer Kernkompetenz User mit Usern in Interaktion zu treten auf eine neue und andere Art, da haben wir dann sozusagen nach 1,5 Jahren, glaube ich, ungefähr unsere Jobs gekündigt, das Team aufgebaut, einen CTO dazu bekommen, der auch sozusagen Teil des Kernmanagement-Teams ist. Max als dritten Mitgründer
dazu. Haben wir keine Investoren drin? Oder?
Und haben eine Finanzierung aufgenommen. Und seitdem haben wir sozusagen... keine riesigen Runden gemacht, aber haben sozusagen Venture-Kapital aufgenommen und mit dessen Hilfe auch erst konnten wir sozusagen so diese Wachstumsschritte gehen und uns in verschiedenste Richtungen ausprobieren. Und jetzt geht es uns darum, dass wir sozusagen mit unserem Kernprodukt ein kampagnengetriebenes Businessmodell mit Publishern, wo es uns darum geht, auch Publisher nicht nur als Distributionsfläche, sondern als strategische Partner zu
haben. Haben sich Publisher auch über ihre Venture-Arme da beteiligt? Oder sind die Venture-Capitalisten komplett verlagsfremde?
War komplett verlagsfremd in dieser
Expansionsphase. Würde ja Sinn machen.
Es hat sozusagen am Anfang keinen Sinn gemacht, weil wir uns da auch erstmal etablieren mussten. Mhm. Und wenn man sich da vorstellt, irgendwie, da wäre ein Axel Springer drin auf einer frühen Phase, dann wäre ich als Süddeutsche Zeitung deutlich skeptischer, ich das sozusagen auf meine Seite heben wollen. Deswegen waren wir da verlagsfremd.
Bleibt es denn eigentlich im Kern bei den Tachos? Wir haben darüber gesprochen, oder gibt es da mal auch ein neues Produkt?
Lustigerweise gibt es ganz viele verschiedene Tools. Es gibt Multiple-Choice-Tools, es gibt Slider, es gibt so ein Reactions-Tool, das heißt, das was sozusagen nochmal eine schnellere Art der Abstimmung ermöglicht. Aber der Tacho hat sich am allerstärksten durchgesetzt. Also ich bin jetzt auch fasziniert, immer wenn ich irgendwie mit random Leuten rede und ich sage, Opinory weiß kein Mensch, was das ist, aber wenn dann irgendwie so ein Tachonadel zeigt, ja, das kennst du vielleicht aus Artikeln, das kennen alle und das ist irgendwie sozusagen das, glaube ich, das so einprägsamste Tool, was wir haben.
Du hattest schon drüber gesprochen, ihr wollt erwachsener werden. Jetzt kommen wir nämlich nochmal zu den Vorsätzen für 2019. Mehr Konzernigkeit wagen. Das hört sich ja so an, wenn du jetzt für 2020 Erwachsener werden willst, hört sich das so an, als sei diese Mehr Konzernigkeit wagen 2019 noch nicht so ganz eingelöst worden, ja?
Ich habe tatsächlich, Mehr Konzernigkeit wagen ist tatsächlich ein ongoing thing. Ich habe zum Beispiel eingeführt, dass wir zumindest in Meetings, in denen ich dabei bin, oder mit meinem Subteam, dass wir dann am Ende immer so konzernig danach auf den Tisch klopfen. Das gibt mir einfach immer ein warmes, schönes Gefühl.
Wie habt ihr das vorher gemacht? Die Klatsche oder gefiffen?
Ciao, ne?
Ja, später. Und jetzt,
jetzt wird geklopft. Nein, es geht erwachsen werden.
Schlimm eigentlich, aber.
Ich liebe es. Auch so Mahlzeit und ich nehme das mal mit.
Das macht ihr aber, das sind ja ironische Gesten dann.
Das sind liebevolle Gesten.
Okay.
Was das Erwachsenwerden angeht, das richtet sich sozusagen geht ums Innen und ums Außen. Es geht darum sozusagen, dass wir unser Kernprodukt einfach self-sustainable, gesund, profitabel machen wollen. Es geht darum, dass wir in dem Zuge auch unseren Kunden gegenüber eine andere Haltung entwickeln müssen langsam. Wir waren sozusagen die Underdogs, die von unten kommen und haben alles gemacht, was jeder wollte. Und es geht auch darum, einfach zu sagen, das ist unser Produkt und das ist gut so. Und da hat man, glaube ich, als Startup, wo einem immer bewusst ist, wie viel anderes Potenzial da noch drin liegt, dass man gar nicht mit der richtigen Haltung auf dem Kernprodukt unterwegs ist. Und das ist sozusagen eine Haltungsfrage, die wir etablieren wollen. Es geht ums Innen, aber auch stark darum, darum, dass wir einfach unsere Operations optimieren wollen, dass wir als Team neue und etabliertere Kommunikationswege einbauen, wie wir Entscheidungen treffen.
Neue und etabliertere, das ist aber
also sozusagen
gleicher Gegensatz.
Also etabliertere meine ich, also für uns neue und etablierte Kommunikationswege.
Aber die andere auch schon nutzen.
Genau, wir sind sozusagen als Startup ja organisch gewachsen und das ist irgendwie immer sozusagen wie so ein Haus, wo man was ranflanscht und irgendwie...
Was hast du da etabliert? Schreibt euch jetzt Briefe künftig.
Faxe,
das ist gut, finde ich gut.
Nein, aber es geht darum, wie wir Entscheidungen treffen, wer wann mit wem zu sprechen hat. Solche einfach interne Logistik, die wir gerade ziehen.
Hierarchie-Ebenen auch Thema bei euch oder soll das weiter so bleiben? Diesen Startup-Gedanken.
Eher weiter reduzieren.
Ja?
Ja, also sozusagen, die wachsen ja in schnell wachsenden Teams, wachsen die dann manchmal so aus Versehen, weil irgendwann jeder einen Head-Off- und Senior-Titel dazu rangeflanscht bekommt. Und das muss sozusagen auch nochmal neu formalisiert werden.
Sprache bei euch im Office Englisch?
Englisch, ja.
Ja?
Ja.
Wie hoch ist der Anteil von nativ englischsprachigen Leuten oder internationalen Leuten bei euch im Team?
Also ich glaube, wir sind, als letztes Mal, als gezählt wurde, waren wir 12 Nationalitäten oder 10 oder 12. Also
fast bei 42 Leuten waren es, glaube ich.
Ja, genau.
Schon relativ eine ganze Ecke ist.
Genau,
ne?
Natürlich irgendwie auf der Entwickler- und Tech-Seite ist das immer sehr...
Aber da habt ihr auch die Attraktivität von Berlin einfach als Anziehungspunkt für Menschen, junge Menschen aus aller Welt einfach auch genutzt.
Oder? Sicher, genau. Und sozusagen, man kann hier, also ja, aber ich würde trotzdem, ich habe immer so Vorbehalte, in den Chor einzustimmen, dass Berlin die Startup-Hauptstadt und der Magnetpunkt, glaube ich.
Nein, die Zahlen zeigen ja auch, dass London mindestens, trotz
und
Brexit.
Für Startups ist die Infrastruktur in Berlin jetzt auch nicht endlos optimal.
Ja. Du reist häufig nach New York.
Ja.
Ne? Ist weiterhin so, dass du da, es ist a tale of two cities sozusagen, New York und Berlin, deine
Standorte? Also jetzt sozusagen, in der letzten Zeit war ich sozusagen mehr, gab es einfach viele interne Themen und diese Entwicklungsthemen und diese Erwachsenwerdungsthemen und die Frage, wer sind wir und wenn ja, wie viele, die wurde natürlich sozusagen im Hauptquartier gesucht und beantwortet. Und deswegen war ich in letzter Zeit auch viel in Deutschland und bin wahrscheinlich sozusagen im Schnitt im letzten Jahr gut schon irgendwie... Also alle paar Wochen in New York gewesen, habe da sozusagen auch irgendwie hatte dann ein kleines Apartment, was ich jetzt gerade untervermietet habe.
Ach so, aber bist du der Hauptmieter eigentlich oder gehört dir oder?
Es ist ein sehr charmanter Deal mit einem sehr charmanten Vermieter, das alles eher hippie-mäßig ist.
Du bist weiter jetzt auch noch mehr dann in New York wieder, wo hier ein paar Sachen.
Ich glaube, wenn hier sozusagen, wenn wir hier unseren aufs Gleis gekommen sind, was unseren Erwachsenwerdeprozess angeht, dann ist sozusagen New York weiterhin unser interessantester Wachstumsmarkt. Ja.
Habt ihr da Mitarbeiter oder machst du das dann alles, wenn du da bist, alleine?
Nee. Ich mache das nicht alleine, das ging überhaupt nicht mehr.
Ich habe auch Leute da sitzen.
Ja, ja. Und wir haben die Leute jetzt sozusagen in der letzten Phase haben wir die viel nach Berlin geholt, weil es einfach um Themen ging, die das ganze Team betreffen und die als sozusagen so ein verstreutes, also über drei Märkte verstreut zu beantworten und zu implementieren, ist schwierig. Das heißt, wir sind jetzt gerade Berlin fixiert, aber mit einem sehr hohen Reiseanteil. Und wenn wir da sozusagen die Antworten gegeben haben, die wir in 2019 geben wollen, dann ist es aber wieder sozusagen der Standort.
Wie habt ihr da das Netzwerk aufgebaut in New York? Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass du Volontariat bei Springer gemacht hast. Ja?
2014, glaube ich.
Ja, und dann aber du bist ja schon länger auch in New York aktiv.
Ja.
Und dein Bruder da und Max auch geholfen? Oder wie hat es du
hauptsächlich,
so ein Netzwerk?
Ist hauptsächlich mein Bericht. Es baut sich einfach schnell auf. Ne? Also sozusagen, ich glaube, wir haben natürlich auch nochmal einen anderen Draht wir sind ja ein Ad-Business, haben aber auf der Verlagsseite andere Wege in die Häuser rein, weil ich Journalistin bin und irgendwo auch Journalistin bleibe. Und dann hat man in den USA eine andere Grundoffenheit.
Also gehst du auch mal bei der New York Times ein und aus, ist viel übertrieben, aber bist du auch mal zu Gast?
Bei denen klopfe ich seit 3 Jahren an die Tür.
Aber die lassen die nicht rein?
Wir machen immer, ich bin sehr regelmäßig da, weil die sind sozusagen, die sind mein Endgegner.
Dann ist der Gipfel erreicht.
Ich habe mal von Springer eine Zigarre geschenkt bekommen, weil ich da irgendwie so einen Vortrag gehalten habe. Ich weiß nicht, in welchem Rahmen das war. Und da wurde mir danach eine Zigarre geschenkt. Und diese Zigarre schleppe ich mit mir auf meinen sehr vielen Reisen, auch in USA, immer rum, weil ich die genau dann rauchen werde, wenn die New York Times live gegangen ist.
Im Büro bei denen am besten.
Am besten, am liebsten in deren Büro.
Aber du versuchst es weiter.
Klar, das ist ja sozusagen einfach eine sehr lange Beziehungsarbeit, die man aufbauen muss, bis dieses Vertrauensverhältnis da ist, dass eine Redaktion sagt, ja klar, spielt eure redaktionellen Inhalte automatisiert in alle unsere Artikel rein. Das ist ein sehr langer Weg.
Bei der Times war es dann offenbar einfacher. Der Times of London, auch eine renommierte Zeitung, hat Sherlock Holmes schon gelesen. Da hat es einfacher geklappt.
Also, ja, da ging es so zum Beispiel, die haben einfach eine andere Ausgangsposition, die sind extrem audience-zentriert. Bei anderen immer Yahoo zum Beispiel, da haben wir jetzt, gerade bringen wir bei Verizon diese ganzen globalen Märkte von Australien bis Mexiko an Bord. Mit HuffPost,
Verizon
mit,
ist der Eigentümer von Yahoo.
Genau.
Also nochmal als Background.
Genau, Verizon ist ja schon von Yahoo, von HuffPost und von AOL. Mhm. Das war bei Yahoo ein Ding von 2 Jahren, bis das überhaupt in Gang gekommen ist. Und das sind sehr lange Zyklen und sehr viel direkt Kontakt, den man da pflegt, und das mache ich viel und das mache ich auch wahnsinnig gerne, weil sozusagen ich habe mich zwar aus dem Newsroom selber operativ wegbewegt, als wir gesagt haben, jetzt machen wir mal Opinory voll und ganz, aber ich habe sozusagen immer noch eine gefühlte große Nähe in Redaktionen und deswegen verbringe ich da sehr gerne sehr viel Zeit.
Du bist ja ohnehin so ein bisschen Frontfrau von eurem Unternehmen, ja, nicht nur bei Medien als Kunden, sondern auch bei Veranstaltungen. Ja, und auf Spotify für den Monat habe ich allein jetzt 4 Podcasts auf die Schnelle gefunden, wo du zu Gast warst. Hast du auch selber einen Podcast?
OMR
für
Media.
Unsere Freunde, ja, wollte ich gerade erwähnen. Philipp Westermeier war doch auch schon hier. Für unsere Freunde von den Online-Marketing-Rockstars, ein Medien-Podcast. Also du bist ja schon so ein bisschen Star, ja, also jetzt positiv gemeint. Gehört das dazu, braucht so ein Unternehmen wie das eure auch Aushängeschilder, um wirklich noch stärker wahrgenommen zu werden? Gerade im medialen Bereich ist es ja durchaus wichtig, dass ein Medium einen woanders auf einem anderen Medium wahrnimmt und dann schaut, ist vielleicht auch was für uns.
Ja, ist eine gute Frage. Also ich frage mich manchmal, was meine eigene Tauglichkeit da angeht. Ich mache das nicht besonders kalkuliert und wir machen das nicht besonders strategisch. Und wenn du sagst, wenn sowas gesagt wird, werde ich immer sofort rot und möchte nein, 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 nein sagen. Also das ist es ist eher sozusagen organisch.
Ja, du hast jetzt keine Beklemmung, wenn du vor Leuten sprechen musst. Ne?
Nee, natürlich nicht oder nicht mehr. Obwohl ich werde schon oft rot. Sehr oft.
Ja?
Ja.
Aber jetzt gesunde Gesichtsröte ist auch kalt raus.
Aber es hilft. Natürlich hilft das. Es geht ja darum, dass man sozusagen, wenn man ein neues Produkt hat, was es Neues macht, dann ist es erstmal sehr abstrakt für jemanden. Und da kann man noch so gute Sales-Materialien haben, das ist erstmal fremd. Und das in einem Markt zu etablieren, da hilft einfach ein Gesicht und ein persönlicher Zugang sehr. Das ist das eine. Und dann geht es ja auch darum, einfach sozusagen die Geschichten zu erzählen, das, was man macht, also tu Gutes und rede drüber. Ja. Und mit sozusagen mit einem journalistischen Hintergrund ist das drüber reden ja auch irgendwie so ein bisschen in die DNA gewachsen.
Das stimmt. Sag mal, und bei Podcasts, wo du gerade viel zu Gast bist, gehört das einfach auch zu deinem Konzept für 2019, mal doof drauf loslabern? Oder bist du einfach höflich und nimmst, wie bei uns, jede Einladung wahr?
Wir haben jetzt gerade langsam angefangen, das ein bisschen systematischer zu behandeln. Ich nehme nicht jede Einladung wahr, weil irgendwie ich muss ja auch arbeiten. Aber wir fangen jetzt gerade an, unsere PR- und Marketingarbeit ein bisschen systematischer anzugehen. Bis dahin war das einfach alles so, ja, was reingekommen ist, haben wir gemacht, wenn es gepasst hat. Mein eigener Podcast OMR Media ist irgendwie sozusagen aus einem zweiseitigen Interesse getrieben, hat sich im Gespräch mit Philipp Westermeier während eines Podcasts irgendwie so als Idee in den Raum gestellt und dann irgendwie so, ja, warum denn nicht? Ich habe einfach ja Spaß daran zu interviewen oder mir macht das Format großen Spaß. Und mit den Leuten, die ich da zu Gast habe, rede ich ja sowieso. Und das war dann einfach irgendwie so, ja, warum nicht? Und hatte aber dann natürlich auch positive Rückkopplungseffekte auf unsere Sichtbarkeit als Unternehmen.
Ja, im Interesse von uns allen hoffe ich dann mal, dass Pia Frei auch 2020 weiterhin doof drauf loslabern wird. Denn ich denke, wunderbares Gespräch gewesen hier, kann man mehr von haben, auch in diesem Jahr. Pia, vielen Dank, dass du da warst. Alles
vielen
Gute
Dank,
für Opinory.
Danke.
Wir behalten es im Auge. Und geht immer ordentlich in die Tachos.
Geht ordentlich.
Bis dann.
Schön abstimmen.
Ciao.
Ciao.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de.